Wir werden also heute Abend versuchen, mit unseren schwachen menschlichen Worten etwas zu sagen über die himmlische Herrlichkeit und die Vollendung der Gläubigen. Die himmlische Herrlichkeit und die Vollendung der Gläubigen. Wenn man so über den Himmel hört, da wird vielleicht mancher sagen, was wissen wir denn eigentlich über den Himmel? Wir wissen ja nichts. Höchstens Negativbegriffe. Kein Leid, kein Tod, kein Schmerz mehr. Ist das alles oder können wir mehr wissen über den Himmel? Nun, es ist natürlich die Dimension der Ewigkeit, die Dimension Gottes. Und das ist schwer, wenn nicht gar unmöglich, mit unseren menschlichen Vorstellungen und Begriffen etwas auszusagen. Und doch, so denke ich, hat die Heilige Schrift uns manches geoffenbart, wie es einmal sein wird in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei Gott, dem Herrn und beim Lamm, das zur Rechten Gottes sitzt. Wir können deshalb etwas über den Himmel sagen, weil unser Herr Jesus Christus selber vom Himmel kam und geoffenbart hat, dass er vom Vater kommt und da wieder zurückgekehrt ist. Und er hat auch gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus hat den Vater geoffenbart, aber auch schon die Propheten des Alten und Neuen Bundes und die Apostel. Die Bibel ist voll davon, von Hinweisen, von dieser wunderbaren Herrlichkeit, die auf alle Gläubigen wartet, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Ich möchte, bevor ich nun auf einzelne Bereiche eingehe, zunächst sagen, das Ziel und der Weg bezüglich des Himmels. Was ist denn das Ziel überhaupt unseres Christenlebens? Was meinen Sie denn?
Ziel des Lebens.
Ja, und was ist das Ziel? Das Ziel an sich, genau, dass wir Gott schauen dürfen, dass wir ihn sehen, wie er ist in seiner Macht und Herrlichkeit, dass wir ihm dienen und ihn lieben dürfen. Und als zusätzliches Geschenk bekommen wir von Gott dann die ewige Seligkeit, Frieden und Freude in alle Ewigkeit. Und der Weg dorthin, der ist einzigartig und es gibt nur einen Weg. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Ein einzigartiger Weg zu Gott, dem Vater. Und dieser Weg führt über das Kreuz von Golgatha, indem er dort stellvertretend für uns gestorben ist, um uns von unseren Sünden und von Tod und Teufel zu erlösen. Das ist auf Golgatha geschehen. Er hat alles für uns erlitten, und wir können dadurch das himmlische Ziel erreichen, wenn wir im Glauben das annehmen, wenn wir dem Herrn treu bleiben bis ans unser Ende. Das Thema, die himmlische Herrlichkeit, ist genauso unendlich wie Gott selber und der Himmel ist. Und einige Einblicke, die uns in der Heiligen Schrift gegeben sind, möchte ich jetzt in aller Schwachheit und Unvollkommenheit, die uns Menschen anhaftet, versuchen zu betrachten. Das Thema übersteigt an sich überhaupt unsere Möglichkeiten. Aber nur einige Hinweise deshalb heute Abend. Ich habe einige Bibeltexte ausgesucht, die wir miteinander lesen wollen. Ich hoffe, Sie haben alle eine Bibel dabei. Haben Sie ja schon gemerkt, dass man die immer braucht hier im Seminar. Sonst hat man nur sehr wenig davon. Vielleicht gibt es ja noch Bibeln für die, die jetzt keine haben. Da unten sehe ich, welche stehen. Und da möchte ich vor allem vier Themen aufgreifen mit uns heute Abend. Erstens, dass wir nicht nach irdischem, sondern nach dem himmlischen Schatz streben sollten. Wir werden dazu etwas hören. Zweitens, dass wir Anfechtungen und Leiden ertragen können in Erwartung der himmlischen Herrlichkeit und Seligkeit. Drittens möchte ich etwas sagen zum himmlischen Auferstehungsleib, der auf uns wartet. Und viertens, dann als Hauptteil und Krönung, überhaupt jetzt auch unserer Betrachtungen, Einblicke in den Himmel, vor allem aus der Johannes-Offenbarung. Ich beginne mit Matthäus 6, den Versen 19 bis 21. Matthäus 6, also in der Bergpredigt am Beginn des Neuen Testaments, finden Sie das. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Da spricht der Herr Jesus Christus. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Vielleicht schon oft gehört, aber was sagt es eigentlich? Es geht darum, wo unser Herz sich befindet. Befindet es sich hier auf der Erde, sind wir gebunden an die irdischen Dinge, an das Streben nach Besitz, was doch von den Dieben gestohlen werden kann oder was eben vergänglich ist. Motten und Rost sind auch hier genannt. Oder sehen wir darüber hinaus und streben nach dem himmlischen Schatz. Und diesen Schatz können wir nur erfassen im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, nicht in Anhäufen von äußerem Besitz. Ist unser Herz als Christen schon auf den Himmel ausgerichtet oder sind wir hier verhaftet irgendwelchen Dingen, die uns hier binden, sodass wir nicht froh zum Herrn gehen können, wenn er uns vielleicht heute schon entrücken könnte. Wir haben heute Morgen einiges gehört über die Entrückung. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und der Herr sagt dann auch in dem Zusammenhang, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Und ich lese jetzt nicht alles, auch in Matthäus 6, in Vers 32 und 33, dann nach solchem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater, also Gott, weiß, dass ihr all dieses braucht. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch solches alles zufallen. Wenn wir die Priorität richtig setzen, die richtige Perspektive haben und zuerst uns nach Gottes Reich ausstrecken und dahin gelangen möchten mit unserem ganzen Herzen, dann wird Gott auch uns das alles ohnehin dazugeben, was wir an äußeren Dingen nötig haben. Viele Missionare haben das schon erlebt, wie praktisch aus nichts ihnen Dinge zuteil wurden, Gaben, mit denen sie gar nicht gerechnet hatten. Einfach im Vertrauen auf Gott. Glaubensmissionen leben ja davon, dass sie einfach sagen, Herr, du kannst helfen, auch wenn äußerlich nichts zu sehen ist. Also der Herr macht uns deutlich, wir sind als Christen in der Welt, aber nicht von der Welt. Um ein bekanntes Wortspiel mal zu gebrauchen, in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir leben in dieser geschaffenen Welt, aber wir sollen uns davon nicht binden lassen oder fesseln lassen. Wir sorgen zwar für das Irdische, aber wir sollen uns nicht dauernd sorgen um das Irdische. Wir müssen sorgen, dass wir für unsere Familie haushalten und wirtschaften, das ist schon richtig. Aber nicht so, dass wir uns da zersorgen, dass das unser allerdringlichstes und einziges ist, was wir im Leben als Inhalt besitzen. Nein, der Blick auf das Reich Gottes an erster Stelle. Ich muss mir das auch selber immer wieder sagen, denn wir sind immer in der Gefahr, uns zu sehr in das Irdische hinein zu versenken. Ob es im Betrieb ist, im Geschäft oder wo auch immer. Und wir sollen die Perspektive richtig sehen, Jesus zuerst, den Himmel zuerst. Und von daher dann bekommen die irdischen Dinge eine ganz andere Dimension, die uns nicht so in Besitz nehmen kann, als wenn wir praktisch uns da immer zersorgen müssten. Um das, wie es uns jetzt direkt geht, ob wir jetzt gerade auch was zu anziehen haben oder nicht. Wir wollen dabei die Armen nicht vergessen, denen es viel schlechter geht als uns. Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich wollen wir denen helfen. Und es kann auch uns mal schlecht gehen. Brot und Evangelium gehören auch immer zusammen. Aber das Evangelium eben ist das, was das ewige Leben schenkt und nicht das Brot allein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt der Herr Jesus auch. Das war das Erste. Nicht nach irdischem, sondern nach dem Himmel streben. Dann möchte ich einen weiteren Text lesen aus der Heiligen Schrift, aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Petrusbrief. So gegen Ende des Neuen Testaments finden Sie das. Erster Petrusbrief, Kapitel 1. Und daraus einige Verse ab Vers 3. Erster Petrus 1, Vers 3, folgende. Und da geht es jetzt um das Thema Anfechtungen und Leiden ertragen in Erwartung der himmlischen Herrlichkeit und Seligkeit. Sie merken, ich lenke den Blick jetzt immer erstmal doch vom Irdischen immer mehr auf das Himmlische im Laufe des Abends. Wir haben gehört von Sorgen und jetzt die Anfechtungen und Leiden, durch die wir hier noch hindurch müssen. Was schreibt hierzu der Apostel Petrus an die Gemeinden? An die Fremdlinge in der Zerstreuung, die ja auch Verfolgung erleiden mussten, schon im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt. Er schreibt an diese folgenden Trostbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wiedergeboren durch den Geist Gottes zu einer lebendigen Hoffnung. Wir leben nicht nur im Hier und Jetzt, sondern in der Hoffnung auf die Vollendung in der ewigen Herrlichkeit. Und das ist ermöglicht worden durch die Kreuzigung, den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz und die darauf folgende Auferstehung des Gottessohnes, indem er uns dadurch ewiges Leben erworben hat, indem er als Erster von den Toten so auferstanden ist, dass er uns das ewige Leben dadurch erworben hat oder als Einziger. Er hat ja auch andere schon auferweckt, als er auf Erden wandelte, aber die haben keine Heilsbedeutung für uns. Lazarus, Jairus, die Tochter oder Tabitha, glaube ich, ist das Mädchen. Aber der Herr Jesus, seine Auferstehung ist heilsbegründend und er ist der Erstling der Entschlafenen. Und dadurch, so heißt es in Vers 4, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Dieser himmlische Schatz, dieses Erbe, vergeht nicht, es bleibt uns immer erhalten. Es wird auch keinen Erbstreit geben können, denn Gott teilt es in seiner Gerechtigkeit so, die Erlösung in der ewigen Herrlichkeit. Und es ist unbefleckt, es ist völlig rein, reingewaschen durch das Blut des Lammes auf Golgatha, dürfen wir dieses Erbe erlangen. Und unverweltlich, beständig bis in alle Ewigkeit. Und für wen gilt dieses Erbe? Vers 5, für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Darüber freut euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Er schreibt an die bedrängte Gemeinde in der Verfolgung. Und das erleben wir auch vielleicht zunehmend in der Endzeit, dass auch wir vielleicht mit noch mehr Bedrängnis erdulden. Es gibt ja viele Brüder und Schwestern im Sudan und in anderen islamischen Ländern momentan, die bis hin zum Martyrium Verfolgung erleiden müssen. Und was wir erdulden, ist noch recht wenig im Vergleich dazu. Aber es könnte sich auch einmal ändern, vor allem wenn es zu der Europa-Gesetzgebung kommt, wo ja es verboten ist, Sünde beim Namen zu nennen. Vielleicht deutlicher gesagt, es steht zum Beispiel in der EU-Charta drin, es ist verboten, Menschen mit anderer Religion und mit anderer sexueller Orientierung zu diskriminieren. Ich habe es gestern schon mal erwähnt, diskriminieren tun wir sie ja nicht, aber es kann so interpretiert werden, wenn man Römer 1 zitiert, wo steht, dass das, schändlich ist vor Gott, wenn Mann mit Mann und Frau mit Frau Schande treiben oder ähnliches. Um das Beispiel zu gebrauchen oder darauf einzugehen, Homosexualität, es ist ein seelsorgerliches Problem. Wir wollen den Betroffenen helfen mit aller Liebe. Aber wir können nicht sagen, es ist normal, es ist keine Sünde, wenn es die Bibel so sagt. Da wird Sünde namenlos gemacht und damit auch Erlösung als überflüssig hingestellt. Das ist die letzte Konsequenz, dass dann auch Mission überflüssig wird, weil es ja keine Sünde mehr gibt. Das ist ja nur ein Beispiel. Und es ist ja nicht nur Homosexualität. Jede sexuelle Orientierung ist zum Beispiel hier gemeint. Da ist dann auch Sodomie und Polygamie und was es auch immer so gibt an Abartigkeiten. Und das sind ja Beispiele für Sünde. Natürlich gibt es Sünde auch auf anderen Gebieten, aber da fängt es dann schon an, wo dann praktisch die Wahrheit aus dem zu Boden praktisch gerissen wird, wie es in Daniel vorausgesagt ist. Also das kann Bedrängnis für die Christen bedeuten, die noch den Mut haben, Sünde beim Namen zu nennen und den Betroffenen wirklich helfen zu wollen. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Über die Vereinheitlichung habe ich ja auch schon einiges angedeutet. Die Welt, die immer mehr zusammenwächst zu einer Welt mit einer Religion, das ist auch ein antichristliches Reich, was sich da anbahnt. Verfolgung kann also sehr schnell über uns hereinbrechen. Und dann sagt ja der Herr hier, darüber freut euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Anfechtungen, Bedrängnis, Versuchungen, die auch auf Christen zukommen in verschiedenster Form, damit euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird. Gold, wer sich da auskennt, das geht ja durch so eine Schmelze hindurch, wo dann die Schlacke herauskommt. Das muss also gereinigt, geläutert werden. Und so ist es auch mit dem Christenleben. Diese Hitze der Bedrängnis, der Verfolgung, sie dient dazu, dass das Echte sich als echt erweist und das Unechte hinaus muss. Und Christen im Ostblock haben das erlebt und bezeugen es, dass die Verfolgung die Gemeinden zusammenschweißt. Die wirklichen Gläubigen rücken dann zusammen. Aber das, was unecht ist, das fällt dann weg, wenn der Druck groß wird. Dann zeigt sich, wer nur halbherzig dabei war und wer wirklich entschieden ist, dem Herrn zu dienen, auch in der Verfolgungszeit. Und dann wunderbar Vers 8, ihr habt ihn nicht gesehen, Jesus Christus, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, und freut euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, die ihr das Ziel eures Glaubens davonbringt, nämlich der Seelenseligkeit. Die Seligkeit unserer unsterblichen Seelen im Herrn. Und selbst Engel hat es gelüstet, das zu schauen, lesen wir dann noch in Vers 12, was uns bereitet ist, diese himmlische Hoffnung. 1. Petrusbrief. Also, ich fasse zusammen, was hier steht. Es ist ein Erbe für uns vorbereitet, das nicht vergeht, ein Erbe im Himmel, das Erbteil der gläubigen Gotteskinder. Jetzt müssen wir durch Leiden, durch Prüfung und Läuterung hindurch, aber es dient dazu, dass das Unechte weggeht und dass das, was echt ist, was für den Herrn brennt, dass das übrig bleibt. Und das Ziel ist also die Herrlichkeit, die Seligkeit, Jesus zu schauen und ewig bei ihm zu sein. Und nun kommen wir schon zum dritten Themenbereich. Der vierte wird dann viel Zeit in Anspruch nehmen. Der dritte aber ist auch wichtig. Noch ein Blick weiter in die himmlische Herrlichkeit. Wie wird denn unser Auferstehungsleib beschaffen sein, wenn wir gestorben sind und wenn uns der Herr dann auferweckt? Auch darüber sagt die Bibel etwas. Manche sagen, ja, darüber können wir nichts wissen. Aber so ist es nicht. Wir können schon einiges wissen. Der Herr Jesus selber hatte ja einen Auferstehungsleib, der ganz anders war als sein irdischer Leib. Wisst ihr, wie der beschaffen war, soweit wir es aus der Bibel hier folgern können, aus den Auferstehungsberichten? Ja, er konnte die Naturgesetze durchbrechen, zum Beispiel praktisch ja, einfach im Raum erscheinen oder kann man vielleicht sagen durch die Wand oder wie er auch hineingekommen ist.
Sichtbar sein und unsichtbar.
Ja, und gen Himmel gefahren. Also es ist ein Leib, der ganz anders ist und trotzdem war er erkennbar als der Herr. An den Nägelmalen, an seinen Worten und Taten haben sie ihn erkannt. Und auch natürlich in seiner ganzen Art. Ja, und er hat, wichtig, es ist eine leibliche Auferstehung. Jetzt nicht irgendwie ein Spuk oder sowas, wie man vielleicht denkt, sondern als Beweis hat er ja gegessen mit ihnen, ja, Fisch zum Beispiel.
Und hat gesagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen.
Genau, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Und fasst mich an, der ungläubige Thomas durfte ihn ja berühren und hat dann gesagt, mein Herr und mein Gott, hat er zu ihm gesagt. Und Jesus hat so angenommen, also auch ein Beweis seiner Gottheit nebenbei bemerkt, gegen manche Sekten, die das bestreiten. Jesus hat das so akzeptiert, weil er wirklich Gott ist, Gottes Sohn, der auferstandene Sohn des Höchsten. Und nun 1. Korinther 15 schlagen wir auf. 1. Korinther Kapitel 15, auch daraus nur einige Verse. Es ist ja das bekannte Auferstehungskapitel. Im Zusammenhang ja einmal zu lesen, auch wenn Sie Zeit haben dazu, vielleicht noch heute Abend. Ich lese jetzt mit uns die Verse 40 bis 44 zunächst einmal. Und da steht, es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät, ausgesät, wie beim Ackerbau, ja, verweslich, und es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre, und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Also wir sehen einmal den Vergleich nochmals zwischen irdischem und himmlischem Leib. Der irdische Leib hat das Kennzeichen, er ist verweslich. Das wissen wir ja, die äußere Hülle, wenn man es einmal so sagen will, das Fleisch, das hat keinen Bestand, das wird vergehen, ist im Grab, die Knochen bleiben vielleicht noch ein paar Jahre länger übrig, müssen wir uns nichts vormachen. Trotzdem, Gott hat ihn wunderbar geschaffen, unseren irdischen Leib, wir könnten uns sonst jetzt gar nicht begegnen auf Erden. Ja, das hat Gott so eingerichtet. Und allein das Wunderwerk Gehirn oder Herz, da können wir nur staunen, der Schöpfer, der das geschaffen hat. Aber er verwest, im Grabe bleibt praktisch nichts übrig dann. Aber der himmlische Leib, der wird unverweslich sein, der wird nicht vergehen. Und es ist nicht nur Geist. Bei der Auferstehung, da können wir jetzt auch viel drüber reden, ich denke, dass es da erst einmal einen Zwischenzustand gibt, wo der Mensch dann auf den jüngsten Tag wartet, wo er dann mit dem himmlischen Leib überkleidet wird. Aber da gibt es verschiedene Ansichten. Manche sagen auch, wir haben gleich schon diesen vollendeten Auferstehungsleib. Wenn Sie aber dran denken an die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus, nicht, da ist so ein Zustand, wo erstmal diese Kluft ist und wo sie praktisch dann noch warten auf das jüngste Gericht, kann man sagen. Das ist also noch in der irdischen Zeit parallel, weil er ja sagt, er möchte seine Brüder warnen. Also das ist noch in der Heilsgeschichte praktisch, spielt diese Begebenheit. Ob es ein Gleichnis ist, ist gar nicht so sicher, weil hier ein Eigenname auftaucht, was sonst in Gleichnissen nie der Fall ist. Und es wird nicht als wird auch nicht als Gleichnis bezeichnet von Jesus. Also eine Anknüpfung an Fakten aus der jenseitigen Welt, Lukas 16. Sicher, vieles bleibt uns hier geheimnisvoll und noch unverständlich, aber es gibt eben doch Andeutungen in der Schrift darüber. Und da eines davon ist eben, dass dieser Herrlichkeitsleib unverweslich ist. Er wird nicht verfaulen im Grab, sondern er wird ewig bestehen. Und ja, der irdische Leib ist ein Leib der Unehre, der himmlische Leib ein Leib der Herrlichkeit. Es wird nichts mehr daran sein, Flecken und Runzeln und Schmutz und wenn man daran denkt, was so mit dem Darm zusammenhängt, alles, ja, das wird also alles nicht mehr sein, diese Dinge. Luther hat mal den harten Satz geprägt: Ich bin nichts als ein stinkender Madensack. So hat er von sich gesprochen, als der Mensch, so vergänglich wie er ist, hat ja immer eine derbe Sprache gehabt. Also das wird nicht mehr sein, sondern Herrlichkeit wird dieser Leib haben. Entschuldigen Sie, es war jetzt ein Luther-Zitat, da darf man es dann sagen, wenn man Luther zitiert, nicht? Sonst würde ich sowas jetzt nicht sagen. Dann der irdische Leib ist ein Leib in der Schwachheit. In der Schwachheit und der himmlische Leib ein Leib in der Kraft. Die Kraft Gottes nämlich, die hier unmittelbar da ist. Ich spreche jetzt natürlich von Erlösten, ja. Die andere Seite lassen wir jetzt mal wissen aus dem Spiel, dass es natürlich auch eine ewige Verdammnis gibt, von der die Bibel ausspricht, die Jesus nicht angenommen haben. Die werden auch nicht im Himmel sein, sondern da spricht die Bibel dann von Hölle, von Gehenna, von dem ewigen Feuer und dem Wurm, der nicht stirbt und das Feuer, das nicht verlischt und solche Dinge. Können wir gerne auch noch Rückfragen stellen. Ich möchte heute aber Gott einfach groß machen und loben für seine himmlische Verheißung, die er den Gläubigen gegeben hat. Aber wir dürfen die andere Seite dabei nicht vergessen, denn es ist sehr ernst, dass wir zu Jesus kommen dürfen und sollen, wenn wir die ewige Seligkeit einmal erleben möchten. Also in Kraft, die Kraft Gottes, die hier in den Gläubigen in diesem Leib vorhanden ist. Und der irdische Leib ist ein natürlicher Leib, er ist von der Erde und der geistliche ist eben geistlich vom Himmel, aber doch auch, es klingt paradox, ein geistlicher Leib, aber eben doch ein Leib, ja, nicht irgendwie nur Geist, so zerfließend, ohne Struktur, es ist ein Leib. Und man kann sich auch erkennen wohl und solche Dinge, wenn dieser Leib dann dem Menschen gegeben ist. Also geistlich, aber es ist ein Leib, aber ohne die irdischen Mängel und Begrenzungen, ohne unsere irdische Schwachheit. Und hier kommt nun die Gottebenbildlichkeit noch deutlicher zum Zug, denke ich, in dieser Vollendung dann. Und der Herr Jesus, da wird ja dann berichtet, auch wie dieser Auferstehungsleib dann erschienen ist. Ich möchte übrigens in dem Zusammenhang warnen vor jedem Verkehr mit Toten. Nicht, dass wir denken, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen, denn davor warnt die Heilige Schrift. 5. Mose 18 oder 3. Mose, ich glaube auch 18 oder andere Kapitel. Ihr sollt euch nicht wenden zu den Geistern beschwören. Und vielleicht lese ich einmal diese Verse vor. 5. Mose 18, die Verse 9 folgende. Da wird vor sämtlichen okkulten Praktiken gewarnt, die irgendwie mit dem Totenreich zusammenhängen. Vielleicht für diejenigen, die das jetzt noch nie gehört haben. Da ist auch Astrologie und anderes enthalten. 5. Mose 18 ab Vers 9 steht, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel, die Abscheulichkeiten dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei, also auch Astrologie vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Der kann nicht zu Gott kommen. Das ist eine schwere Sünde vor Gott hier, der Verkehr mit Geistern. Also wir sollen uns freuen auf diesen Leib, aber ein Kontakt zum Totenreich, der soll nicht gesucht werden. Das ist Gott ein Gräuel, ganz eindeutig hier im Wort Gottes zu lesen. Und zu diesem Thema Ewigkeitsleib noch die Verse 54 bis 57 in 1. Korinther 15. Da wird noch etwas darüber gesagt. Im gleichen Kapitel, was wir vorher aufgeschlagen hatten. 1. Korinther 15, 54 bis 57. Wenn aber dies Verwesliche, dieser irdisch vergängliche Leib, die Unverweslichkeit anziehen wird, und wenn dieses Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also besiegt sind Tod, Hölle und Sünde durch Jesus Christus. Das wird in dieser Existenz nicht mehr da sein. Weder Tod noch Sünde noch Hölle natürlich für die Gläubigen. Ein Grund zu großer Freude, dass dies dann beendet sein wird. In seinem Büchlein, wie wird es im Himmel sein, vielleicht mal zu empfehlen, zu lesen, von William MacDonald, ich weiß nicht, wer das kennt. Da möchte ich jetzt einige Zitate lesen, was er hier über diesen Herrlichkeitsleib schreibt. Er schreibt: Wir werden dort einen solchen Herrlichkeitsleib haben, wie ihn der Erlöser als Auferstandener hatte. Dieser Leib wird weder Flecken, Runzeln, Muttermale noch etwas dergleichen an sich haben. Kein Zeichen des Alterns, kein Gebrechen, nichts dergleichen wird zu ihm passen. Nur nie verblühende ewige Jugend, unermüdliche Frische von Gefühlen, die niemals abnehmen werden. Die Gemeinde wird dann heilig und untadelig sein. Wie sehr freuen wir uns darauf, wenn es auch in der Gemeinde mal keine Spaltungen und Irrlehren mehr gibt, liebe Geschwister. Und weiter, William MacDonald, am Ende werden wir geheiligt sein. Unreine Gedanken, gemischte Gefühle und sündige Handlungen werden der Vergangenheit angehören. Nie mehr werden wir das Herz Christi durch unsere Tendenz zu Fehltritten bekümmern. Der Egoismus wird augenblicklich verschwunden sein. Auch eine große Not. Unser Körper wird nicht mehr an Krankheiten zu leiden haben. Er wird nie mehr mit Bazillen, Viren, Infekten, bösartigen Geschwüren oder Herzkrankheiten zu kämpfen haben. Nie mehr Tabletten, Antibiotika, Röntgenstrahlen, intravenöse Injektionen, lebensverlängernde Behandlungen und so weiter. Krankenhäuser braucht man nicht, Ärzte und Krankenschwestern werden überflüssig sein. Leiden werden der Vergangenheit angehören, Knochenbrüche, Arthritis, alles Ach und Weh wird nur noch in der Erinnerung existieren. Sorgen werden unbekannt sein, es wird keine gebrochenen Herzen mehr geben, der Erlöser wird alle Tränen abwischen. Eine wunderbare Hoffnung, die wir aus dem Wort Gottes schöpfen dürfen. So, und jetzt kommen wir zum vierten und Hauptteil. Einblicke in den Himmel, darauf sind wir, denke ich, gespannt. Jetzt nicht aus Neugierde, einfach aus Vorfreude und in aller Keuschheit und Zurückhaltung, was wir erkennen können schon hier auf Erden. Und dazu gibt es in der ganzen Bibel Hinweise, auch schon bei den Propheten im Alten Bund, denken vor allem in Jesaja 65 und andere Stellen und Daniel und die Propheten. Aber ich möchte mich jetzt beschränken auf einige Kapitel und Auszüge aus der Offenbarung an den Apostel Johannes. Zunächst einmal aus Kapitel 4 lesen wir einiges miteinander. Nach den 7 Sendschreiben kommt nun diese großartige Szenerie zum Tragen, wo der Einblick in den Himmel ermöglicht wird. Vor dem Thron Gottes ist hier in der Lutherbibel überschrieben. Was wird da geschehen vor dem Thron Gottes? Offenbarung 4. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald kam der Geist über mich. Und siehe, ein Thron war gesetzt im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen, gleich wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen, gleich wie ein Smaragd. Ich gebe immer kurz schon eine Erklärung, liebe Geschwister. Der auf dem Thron sitzt, wer ist das? Was meint ihr? Gott, der Vater, ja. Das ist Gott. Und hier beschrieben, mit Edelsteinen verglichen, man kann ja Gott an sich nicht sehen. Ja, kein Mensch hat Gott gesehen, aber hier hat er eine Sicht bekommen, dieser Thron, und darauf Gott in dieser Herrlichkeit, wie diese Steine und der Regenbogen, das Zeichen des Bundes, dass Gott wieder seinen Bund mit den Menschen errichtet, dass sie zu ihm kommen dürfen. Anzusehen, gleich wie ein Smaragd. Wie? Ja, der Regenbogen ist bunt. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. 24 Throne. Da wird auch viel drüber gemutmaßt, was das bedeuten könnte. Wenn ich jetzt Interpretationen gebe im Folgenden, dann prüft selber nach, seid auch für andere Erfüllungen offen. Ich versuche es mit bestem Wissen und Gewissen hier jetzt die Schrift auszulegen an diesen doch recht geheimnisvollen Einblicken in den Himmel. Das müssen wir uns klar machen. Nun, ich persönlich denke, diese 24 Throne mit den 24 Ältesten, das ist zweimal die 12. Die 12 spielt ja immer eine gewaltige symbolische Rolle, vor allem auch in der Offenbarung. Und 12 ist ja diese Vollkommenheit auch. Wir werden es auch in den weiteren Kapiteln immer wieder sehen, die 12. Und 12 Stämme Israels und ihre Vertreter, also Ruben, Dan und wie sie alle heißen, Josef, Benjamin, also diese 12 Stämme Israels und die 12 Apostel des Neuen Bundes. Johannes, Matthäus und die ganzen Namen sind uns, denke ich, bekannt. Und diese zusammen, so könnte man vermuten, sitzen nun hier auf den Thronen, im engsten Kreis praktisch um Gott, auch auf Thronen, aber natürlich nicht in der Mitte, sondern Gott bleibt im Zentrum. Die Menschen nehmen niemals den Rang ein wie Gott selber, das ist, denke ich, selbstverständlich, aber sie sind gewürdigt, hier in der Nähe Gottes zu sein. Und mit weißen Kleidern angetan, das, denke ich, drückt die Reinheit aus, die weißen Kleider. Die Reinheit und das Licht in der Nähe Gottes kann nichts Unreines sein, sondern gereinigt und geheiligt durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Und sie hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Kronen, dass sie ja durch Anfechtung, durch Leidenstaufe oder wie man es auch nennen kann, vielleicht hindurchgegangen sind und gewürdigt sind, nun diese Krone der Überwinder zu tragen, die überwunden haben durch das Lammesblut. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Das ist immer wieder, wenn Gottes Erscheinung ist, auch schon auf dem Berg Sinai, ja, diese gewaltigen Erscheinungen, Blitze, Donner, Stimmen, das ist schon aus dem Alten Bund bekannt. Und auch hier, Gott ist gegenwärtig, Blitze, Stimmen und Donner. um diese Macht auszudrücken, an dem, was man sieht und hört einfach. Wenn Sie schon mal ein Gewitter erleben, nicht? Das ist schon gewaltig und das wird alles noch viel unübertrefflicher sein, der Thron Gottes. Und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Welche sind die 7 Geister Gottes? Auch hier die Vollzahl, 7, ist genauso eine symbolische Zahl der Vollkommenheit wie die 12. Die 7 und die 12. Während die 6 und die dreimal gesteigerte 6 die Zahl des Menschen ist, in seiner Anmaßung, auch des Antichristen dann. Die 6, 7 minus 1. Der Mensch möchte wie Gott sein, aber es fehlt ihm praktisch das Entscheidende. Er möchte sich an die Stelle Gottes setzen, ist aber nur 7 minus 1, die 6, die Zahl des Menschen. Und die 7, die Zahl Gottes, genau wie auch die 12 dann, die Vollkommenheit. 7 Geister Gottes, irgendwelche Engelwesen wohl, kann man darunter sich vorstellen. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und mitten am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten, voll Augen vorne und hinten. Zunächst mal zu diesem gläsernen Meer. Im Tempel gab es ja auch so ein gläsernes Meer. Das war so eine Art Becken mit Wasser darin für die Reinigung. Ja, also wer zu Gott tritt, der muss erst gereinigt sein. Dieses Meer, das praktisch man erst durchschreiten muss, der Reinigung, wenn man zu Gottes Thron treten möchte. Die Reinheit, gleich dem Kristall so rein. Und eben mitten am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten. Es sind auch schon solche 4 Gestalten bei Hesekiel begegnet, Propheten Hesekiel. Aber die hatten, glaube ich, wenn ich mir jetzt erinnere, nicht nur ein Gesicht, wie es jetzt hier bei den Gestalten dann gleich beschrieben wird, sondern immer für alle jeweils 4 Gesichter. Man kann hier nur vermuten, dass es sich um Engelwesen handelt, die eben in unmittelbarer Nähe Gottes sein dürfen. Und die werden dann beschrieben, die erste Gestalt war gleich einem Löwen, die zweite gleich einem Stier, die dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die 4. Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Übrigens, die 4 Evangelisten sind damit in der Kirchengeschichte identifiziert worden auch, naja, weil sie den Herrn Jesus von 4 Aspekten hier verherrlicht haben. Und wenn ich es jetzt auswendig so resümiere, dann glaube ich, war es so, dass Matthäus der Löwe ist, Markus der Stier, Lukas der Mensch und Johannes der Adler. Haben Sie es auch so in Erinnerung? Ja? Aber das ist jetzt eine Deutung aus der Geschichte. Und eine jegliche der 4 Gestalten hatte 6 Flügel und sie waren außen herum und inwendig voll Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Gott selber spricht ja in 2. Mose bei der Offenbarung an Mose am Dornbusch, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Der da ist, der da war und der da kommt. Gott allumfassend im Raum und Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, A und O, Anfang und Ende, unbegreiflich groß. Der das Universum geschaffen hat und man vermutet ja schon, dass das Universum selber vielleicht nicht unendlich, aber so groß ist, dass kein Mensch das ermessen kann. Ich glaube, wenn man zum nächsten Sonnensystem reisen wollte, dann wäre man schon Jahrtausende unterwegs mit den heutigen Fortbewegungsmöglichkeiten, ja, mit Raketen. Es gibt überhaupt keine Raketen, die das schaffen würden. Und das ist nur eines von unzähligen Sonnensystemen und die sind wieder in Galaxien. Ich habe mal einen Film gesehen, Faszination Weltall, empfehle ich Ihnen sehr, ist vielleicht auch Haus, ich weiß es nicht. Da wird es dargestellt, diese Raumreise in die Galaxien und allein schon unsere Galaxie ist für uns unermesslich und es gibt unzählige weitere Galaxien, wo dann wieder ja, fast unzählige Sonnensysteme sind. Die ganzen hellen Punkte, die wir nachts sehen, sind die Planeten unseres Sonnensystems, aber sonst lauter Sonnen von fernen Galaxien. Und auch die können wir nicht zählen. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Auch hier dreimal das Heilig. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Auch ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Und wenn die Gestalten gaben Preis und Ehre und Dank dem, der da auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Sie ehren Gott, nicht sich selber, obwohl sie auch auf Thronen sitzen. Praktisch, wenn man so will, Könige, die den höchsten König ehren, die allen Ruhm weitergeben an ihn allein. Und er lebt ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Gestalten geben es weiter. Und die 24 Ältesten, sie fallen nieder. Ihre Throne und ihre Kronen, die stehen unter Gott, und sie legen ihre Kronen nieder vor dem Thron. Sie legen ihre Kronen ab, nehmen sie ab und legen sie Gott zu Füßen. Welcher König tut denn so etwas, ja, auf Erden, dass er seine Krone vor einem anderen König ablegt? Ich glaube, das gibt es in der ganzen Geschichte nicht, soweit ich sie kenne. Aber hier vor Gottes Thron legen diese gekrönten Überwinder ihre Kronen ab und sprechen dieses Lobpreisgebet: Du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Und warum? Du hast alle Dinge erschaffen, nämlich auch sie, auch uns, jeden von uns. Keiner könnte sich selber erschaffen haben. Du hast alle Dinge erschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Das heißt, durch den Willen Gottes werden sie bis heute erhalten. Der Schöpfer ist auch der Erhalter allen Seins. Und nun kommt etwas, was uns besonders bewegen wird. Das Lamm allein ist würdig, die Siegel zu öffnen. Der Thronstaat Gottes ist nicht leer. Da sind Wesen. Und ein Lamm kommt jetzt plötzlich ins Spiel. Ich sage jetzt noch nicht, wer das ist. Nicht verraten. Wir lesen ab Vers 6. Es ist keiner würdig, das Buch zu öffnen mit den sieben Siegeln. Und dann plötzlich tritt ein ganz unscheinbares, ja fast schon geschlachtetes Lamm auf. Ja, wirklich geschlachtetes Lamm tritt auf. Ich lese einmal einfach diese Verse, wer es vielleicht noch nie gehört hat, dass sie es auch hören dürfen. Offenbarung 5, Abvers 6. Und ich sah, mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeglicher hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Soweit einmal. Wie schon gesagt wurde, das Lamm kann niemand anderes sein als unser Herr und Heiland Jesus Christus. Denn es wird ganz klar gesagt, er wirkt, das bedeutet eben sein Opfer für uns, das Lamm, das geschlachtet wurde. Wie ein Lämmlein ging er ans Kreuz, obwohl er unschuldig war. Man sagt ja, das Lamm ist das unschuldigste Tier, aber es wehrt sich auch nicht. Ich beobachte es manchmal auch im Tierpark bei uns, da sind Ziegen und Lämmer und Lamas in einem Gehege, die Schafe, und die Lämmer, die lassen praktisch von den anderen alles mit sich machen. Also wirklich ein sehr zahmes Tier. Das wird hier als Bild verwendet für den Sohn Gottes, der ja auch als der Löwe von Juda bezeichnet werden kann. Es ist beides, ja. Aber hier als Lamm, als der geopfert wurde, hat er die Vollmacht, das Buch mit den sieben Siegeln, den Gerichtssiegeln nämlich, zu öffnen. Dieses zarte, scheinbar wehrlose Lamm leitet die Gerichte dann ein über die Welt, die ihn abgelehnt hat. Und wie wird dieses Lamm beschrieben? Es hat sieben Hörner. Hörner sind Symbole seiner Macht. Ein Lamm mit Hörnern ist auch nicht so oft, ja. Aber das sind Symbole der Macht. In der Auslegung wird das immer wieder so gebracht. Und sieben Augen, wahrscheinlich Symbole der Weisheit und des Allessehens, die Göttlichkeit dieses Lammes. Und das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und Golgatha natürlich, erwürgt am Kreuz auf Golgatha. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Aber wieso aus der rechten Hand? So Kleinigkeiten, die uns vielleicht auffallen. Nun, er sitzt zur rechten Gottes des Vaters, der Sohn. Nicht aus der linken Hand, er nimmt es aus der rechten Hand. Gut, bei Gott, man muss sich vielleicht im übertragenen Sinne vorstellen. Ja? Gott, Hände und Füße, wir können es nur mit menschlichen Begriffen ausdrücken. Ja? Aber er sitzt zur rechten des Vaters, das heißt, die Seite auch seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit. Und da es das Buch nahm, da fielen die anderen praktisch alle nieder, nicht nur vor Gott dem Vater, sondern vor dem Lamm, wird dann berichtet in Vers 8. Und sie hatten eine Harfe, ein Lied wird angestimmt im Himmel, es wird auch Musik geben, aber eine Musik, die unsere Vorstellungen auch unermesslich übersteigt. Es ist interessant, dass die Harfe als ein solches himmlisches Instrument immer wieder genannt wird. Wird ja manchmal verulgt in manchen schlechten Scherzen mit der Harfe, aber es ist wirklich ein Himmelsinstrument, wenn man so will. Natürlich viel größer als unsere irdischen Harfen. Und goldene Schalen voll Räucherwerk. Und da kommt jetzt etwas, was uns sehr trösten und ermutigen kann hier auf Erden. Diese Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und wer sind denn die Heiligen? Die Heiligen ist, heilig ist jeder, der zu Jesus Christus gehört, der ausgesondert ist für den Herrn. Das heißt nämlich heilig, ausgesondert für den Herrn. Nicht nur spezielle Menschen aus der Kirchengeschichte, die vielleicht verehrt werden noch, sondern jeder Christ ist im Grunde ein Heiliger. Nicht im Sinne von unfehlbar, aber zu Herrn Jesus gehörig. Das heißt heilig, ausgesondert für den Herrn. Und die Gebete der Heiligen, also die Gebete von jedem von uns, soweit wir zum Herrn Jesus gehören, die werden vor dem Thron Gottes eine Bedeutung haben. Sie kommen dort an, die Gebete. Das mag uns trösten und ermutigen, wenn wir manchmal denken, wir beten zu einer Decke hoch, ja, und es geht nicht drüber hinaus, das ist nicht so. Man überliest es vielleicht leicht, deshalb habe ich es mal betont, ja. Da können wir wirklich auch seelsorgerlich manches herausziehen. Wenn jemand sagt, ich habe schon so lange gebetet für jemanden oder dass jemand gesund wird oder was auch immer, sie kommen bei Gott an. Wie Gott dann entscheidet, ist natürlich seine Sache. Wir können nichts erzwingen und Gott weiß, was für uns das Beste ist, auch über unseren jetzigen Horizont hinaus. Aber wir wissen, es ist kein Gebet vergeblich, das wirklich aus ehrlichem Herzen zum Thron Gottes emporgesandt wird. Und auch zum Lamme gelangt. Das Lamm steht ja direkt zur Seite des Vaters, der Sohn und der Vater und auch der Geist, die sieben Geister, von denen hier die Rede ist. Vielleicht hat es etwas mit dem Heiligen Geist hier zu tun. Man kann es also vermuten. Und sie sangen ein neues Lied, die Gestalten und die Ältesten, also wahrscheinlich die Engelwelt und die Welt der Erlösten, Menschen, die hier auch repräsentiert wird, sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Ja, du allein bist würdig praktisch, nicht? Allein Jesus Christus. Und warum? Du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen. Deshalb, weil er den Sühnetod stellvertretend auf sich genommen hat für uns. Und Menschen aus allen Geschlechtern, Sprachen, Völkern und Nationen. Und das ist die Weltmission, auch hier, klingt hier an. Ein Geheimnis, dass Menschen aus allen Geschlechtern, Sprachen, Nationen und Stämmen vor dem Thron Gottes stehen werden einmal. Das wird auch in der Offenbarung an einer anderen Stelle beschrieben. Ich glaube in Kapitel 6, wenn ich mich richtig erinnere. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen aus allen Stämmen und Sprachen das Evangelium hören. Und deshalb sind die Bibelübersetzungen so bedeutend. Und auch überhaupt die Verkündigung des Evangeliums, die Weltmission. Und du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das ist unsere höchste Bestimmung, Könige und Priester Gottes sein zu dürfen in der herrlichen Vollendung. Und dann geht es weiter, Vers 11, und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel, tausendmal tausend. Jetzt kommt die ganze Engelwelt hier ins Spiel. Unzählige Zahl, auch von Engeln. Und sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Es ist also wirklich bewegend, dieser Lobpreis, nicht, den wir hier hören. Es gibt ja viele Vertonungen in der ganzen Musikgeschichte bis in die Gegenwart, wo man versucht hat, mit menschlichen Melodien das zu vertonen. Vielleicht kennt ihr auch ein Lied, wir können nachher eins singen. Du bist würdig zum Beispiel, ja, ganz einfache Vertonung. Es gibt auch große klassische Werke, wo das dann vielstimmig im Chor erklingt. Und ja, das dürfen wir einmal dann wirklich in der Vollendung und der großen Schar der Gemeinde singen vor dem Thron Gottes. Und alle Kreatur im Himmel, auf Erden und unter der Erde, das kommt auch in Philipper 2 noch einmal vor, alle werden ihre Knie beugen vor dem Herrn und manche werden sie beugen müssen, viele wahrscheinlich leider sogar, die es versäumt haben zu Lebzeiten. Sie werden dann zwar nicht mehr gerettet sein, aber sie werden dann sehen, was sie versäumt haben, nämlich zum Herrn Jesus Christus zu kommen und ihn als ihren Heiland anzunehmen. Möge Gott jedem auch von uns helfen, dass wir das schon zu Lebzeiten treffen, diese Entscheidung, und auch nicht auf einen Zeitpunkt verschieben, wo es dann zu spät ist. Denn wir wissen nie, wann uns der Herr abruft und wann unser letzter Tag ist. Es sind viele solcher Lieder überliefert, gerade in der Offenbarung. Ich möchte jetzt nicht alle lesen, vielleicht nur einige. Auch in Offenbarung 1 schon ist ein solcher Hymnus, wenn man so sagen will. Da heißt es, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Oder Offenbarung 4, Vers 8, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt, das haben wir schon gehört. Und in Offenbarung 4 und 5 stehen noch weitere solche Lieder, aber auch in Offenbarung 7, Offenbarung 15 und weiteren Stellen. Übrigens wird deutlich, dass nicht nur Gott der Vater angebetet wird, sondern auch der Sohn, das Lamm. Ja? Sagen ja manche Sekten, wir können nur zum Vater beten, den Sohn kann man nicht anbeten, aber das ist nicht wahr. Und auch im Johannesevangelium sagt Jesus einmal, was ihr den Vater bittet und was ihr mich bittet. Ja, gibt es eine Stelle. Also wir können auch zum Sohn beten. Herr Jesus Christus, so bete ich auch in der Regel. Denn der Sohn ist der Mittler zum Vater, 1. Timotheusbrief. Der einzige Mittler zum Vater, der Sohn Gottes. Keine Menschen, sondern nur er allein. Wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Ich muss die anderen Stellen etwas schneller behandeln. Die Zeit läuft uns sonst davon. Ich lese einfach noch einiges mit uns. Es ist einfach auch schön zu hören. In Offenbarung 7 ist die Rede von den 144.000, die versiegelt waren von allen Geschlechtern Israels. Und ich denke, das bezieht sich auch wirklich auf die Stämme Israels, zumal die ausdrücklich dann aufgezählt werden. Man kann das jetzt schlecht umdeuten, irgendwie vergeistlichen und auf die Gemeinde münzen oder auf die eigene Kirche, wie es auch manche Gruppen getan haben, sondern hier sind die Stämme Israels, Offenbarung 7, Vers 4, folgende. Und dann ab Vers 9, da sind dann die Nationen genannt. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Das ist die Stelle, die ich vorhin meinte, ja? Vor dem Thron stehen und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Das sind jetzt die Erlösten aus den ganzen Nationen, aus allen Stämmen genannt, nicht nur Israel. Offenbarung 7, Vers 4 folgende Israel und ab Vers 9 dann die Heidennationen, die Bekehrten aus den Nationen. Ja. Wir können nachher eine Frage stellen, weil sonst ist die Kassette abgelaufen. Ja, stehen Sie. Schreiben Sie sich aber auf und am Schluss können wir gerne darauf eingehen. Und diese standen vor dem Thron und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme und sprachen, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es hob der Ältesten einer an und sprach zu mir: Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Diese unzählbare Schar mit den weißen Kleidern. Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und wir sehen also, es ist hier die Brautgemeinde, die entrückt ist, würde ich sagen, aus der Trübsal herausgekommen, eine unzählbare Schar, die das sein wird, mit weißen Kleidern, gereinigt durch das Blut des Lammes. Und ihnen ist verheißen, sie stehen vor dem Thron Gottes, sie dienen ihm, es wird auch ein Dienen geben, aber ohne Mühsal und ohne Murren, sondern in Freudigkeit. Es ist also keineswegs langweilig im Himmel, dass man immer irgendwie denkt, naja, ganzen Tag nichts zu tun, sondern es wird viel Positives zu tun geben. Sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und es wird da nichts Schöneres für uns geben, als Gott zu dienen. Heute tun wir vielleicht Dienen eher negativ auffassen, jemandem dienen, naja. Aber es wird hier die größte Freude sein. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und dann, was wird alles geschenkt? Den Überwindern und hoffentlich auch uns, dass wir dazugehören. Es wird uns nicht mehr hungern noch dürsten. Das wird alles weg sein, wobei offen bleiben muss, ob es noch Essensaufnahme gibt in der Ewigkeit. Es ist ja mal die Rede vom großen Hochzeitsmahl und solche Stellen, ja, könnt ihr ja darauf hinweisen. Warum sollte es nicht auch Früchte geben, auch in der Herrlichkeit? Aber wir werden jetzt nicht unangenehmen Hunger oder Durst empfinden müssen, wie vielleicht hier, also dass Menschen sogar verdursten, wie in der Wüste hier und daran sterben, das wird nicht mehr sein. Und es wird auch nicht auf sie fallen, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiden zu den lebendigen Wasserbrunnen. Also hier ist sogar von Brunnen die Rede, lebendige Wasserbrunnen. Ob man die jetzt wörtlich oder bildhaft versteht. Jedenfalls jeder Durst wird gestillt werden, auch der Durst der Seele dann. Es wird nichts offen bleiben an Bedürfnissen, die wir wirklich haben dann in der Ewigkeit. Gott wird unsere Bedürfnisse in einer guten Weise stillen, sodass uns an nichts mangeln wird. Ich denke, das geht daraus hervor, ob wir es jetzt wörtlich oder symbolisch sehen, diese Wasserbrunnen. Versteht ihr? Es wird uns an nichts fehlen. Und das Lamm mitten auf dem Thron, das wird sie weiden. Der, der für unsere Erlösung alles getan hat. Und es gibt verschiedene Kronen. Hier in diesem Buch von William MacDonald werden 5 verschiedene Kronen aufgezählt. Ich möchte es kurz machen, ich zitiere es einfach aus Zeitgründen. Es ist die Krone der Freude, die wir erringen dürfen, die Freude dafür, dass man in Treue Seelen gewonnen hat für den Herrn. Nachzulesen in 1. Thessalonicher 2, Vers 9. Die Freude, Seelengewinner gewesen zu sein, das ist eine Krone wert in der Ewigkeit. Es ist ja auch die Rede vom Preisgericht, ja, dass der eine Gold auf Gold gebaut hat, die anderen auf Silber oder Heu und Stoppeln, ja, aber wie durchs Feuer hindurch dann auch gerettet werden. Also die Krone der Freude, dass man Seelen gewonnen hat. Dann die Krone der Gerechtigkeit für alle, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. 2. Timotheus 4, Vers 8. Gerechtigkeit. Die Krone des Lebens für erduldete Versuchungen. Jakobus 1, Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung überwindet, lesen wir in Jakobus 1. Der Mensch, kann man auch sagen, ja. Und dann erwähnt der Apostel Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Krone der Herrlichkeit für treue Hirten, die die Schafe Christi treu geweidet haben. Hirten der Gemeinde, die treu geweidet haben, die Schafe. Auch Älteste, die ihr Amt in einer guten, verantwortlichen Weise wahrgenommen haben. Krone der Herrlichkeit. Und eine besondere Krone für Märtyrer, für Blutzeugen, die treu waren bis in den Tod. Offenbarung 2, Vers 10. Wer weiß es denn auswendig, was da steht? Offenbarung 2, Vers 10. Ich möchte es nicht falsch zitieren, deshalb schlage ich es lieber mal auf. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und vorher ist vom Leiden die Rede, vom Gefängnis für die Gläubigen. Ja, und das dürfen wir, denke ich, auch so für uns in Anspruch nehmen, aus den Sendschreiben. Siegesgrenze sind diese Kronen, Freudengrenze, die der Herr für uns bereithält. Und nun noch zum Ende der Heiligen Schrift. Wie viel Zeit bleibt uns noch ungefähr?
60.
Okay, noch 30 Minuten. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Atem. Und das darf ich jetzt auch nicht zu sehr verkürzen. Offenbarung 21 schlagen wir auf. Wir gehen jetzt ganz zum Ende der Bibel. Der Ausblick nun auf die völlige Vollendung. Das ist jetzt auch nicht einfach, aber wir wollen es mit Gottes Hilfe einmal betrachten. Und Sie können nachher gerne noch Ergänzungen, Korrektur oder Gedanken dazu nennen, zu diesen wunderbaren Worten, die uns hier überliefert sind durch den Apostel Johannes. Die Offenbarung, die er von Jesus Christus empfangen hat. Ich werde immer einige in Abschnitten nun lesen. Offenbarung 21, Vers 1 bis 5 zunächst. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Soweit mal zuerst. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Das heißt, diese Schöpfung, wie wir sie kennen, die wird völlig abgebrochen werden. Es wird nicht hier angeknüpft, sondern es wird neu geschaffen. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Manche sagen ja, etwa die Zeugen Jehovas, diese Erde, die wird so ein bisschen gereinigt werden nach Hamageddon, und dann wird darauf, werden die meisten leben müssen, und die anderen, aber nur 144.000 von ihrer Gruppe oder Sekte, die werden dann im Himmel sein. Das ist eine totale Verdrehung. Ich habe ja schon mal Vorträge gehalten darüber hier, und das ist so nicht richtig. Gott wird es neu schaffen. Die Elemente werden verhitzt zerschmelzen, steht im Petrusbrief auch zu lesen. Und dass die erste Erde und der erste Himmel vergingen und das Meer ist nicht mehr. Meer kann auch hier übrigens noch eine tiefere symbolische Bedeutung haben, wenn Sie an das Tier aus dem Meer denken, Offenbarung 13, wer ist das? Der Antichrist. Der Antichrist, das Völkermeer, ja, kann gemeint sein, genau. Und da, auch das ist nicht mehr, woraus diese gottfeindlichen Mächte gekommen sind. Und das Meer ist ja auch etwas Bedrohliches, ja, wenn man so sieht, wo man ertrinken kann. Das wird also dann in dem Sinne vielleicht auch nicht mehr sein. Jedenfalls im antichristlichen Sinne natürlich nicht. Das ist alles hinweggetan. Der Antichrist ist gerichtet, der falsche Prophet, sie sind im ewigen Pool, in der Hölle praktisch auch, wo die Dämonen sind, im Abyssos wahrscheinlich dann. Und nun kommt aber die neue Erschaffung des Kosmos. Neuer Himmel und neue Erde, wobei diese neue Erde von oben kommt, aus dem Himmel, ja. Ich würde einfach von einem neuen Gesamtkosmos sprechen. Und nicht eine erneuerte Erde, sondern eine völlig neue Erde. Und auch das Jerusalem, von dem die Rede ist, ist eine völlig neu geschaffene himmlische Stadt, die aus dem Reich Gottes sich herabsenkt. Und das ist übrigens der Unterschied zum babylonischen Turmbau in 1. Mose 11. Sie wollten einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, von unten nach oben, das Wesen der Sünde. Und Gott schickt sein neues Jerusalem von oben nach unten zu den Menschen. Und Das ist der Unterschied. Ja, es wird gerade umgekehrt, der Turmbau zu Babel. Nicht der Mensch strebt nach dem Reich Gottes, sondern Gott streckt sich in Liebe aus zu uns und schickt uns und schenkt uns sein neues Jerusalem, die himmlische Stadt. Und was ist nun das für eine Stadt? Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrer Mann. Wunderbar. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Woran denken wir, wenn wir das Wort Hütte hören, vom Alten Testament her? Die Stiftshütte, natürlich. Die Gegenwart Gottes bei seinem Volk, die wird hier ganz nah jetzt wieder sein, unmittelbar und direkt. Gott wohnt nun direkt bei den Menschen. Und die Menschen dürfen in seiner Gegenwart sein. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und was tut dann Gott, der Herr? Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Alle Schwachheit, alle Vergänglichkeit, die dieser Schöpfung angehaftet hat, wird hinweggenommen sein. Ein herrlicher Ausblick. Ich mache alles neu, spricht der Herr. Das gilt auch gegen sämtliche Weltverbesserungsideologien, die aus dieser vergänglichen Erde das Weltfriedensreich gründen wollen. Das wird der Antichrist tun und seine Vorläufer. Es gibt ja auch große Bestrebungen, hier schon das perfekte Friedensreich aufzubauen. Das ist das Zusammenrücken der Menschheit. Das wird auch eine Zeit lang halten, aber dann wird das Verderben über sie kommen. Das ist aber noch nicht das Reich Gottes, sondern die antichristliche Vorwegnahme. Und das bereitet sich vor. Die Staaten rücken ja immer enger zusammen, wollen eine Weltregierung einsetzen, Weltpolizei, Weltgericht, die antichristliche Vorwegnahme oder Nachäffung dessen, was Gott hier in der Offenbarung verheißen hat. Nein, ich mache alles neu, spricht der Herr, und nicht die Menschen aus eigener Kraft. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir uns nicht für Frieden einsetzen. Im Gegenteil, sollen wir tun, aber nicht in dieser übersteigerten Erwartung, wir schaffen ein total einheitliches Weltfriedensreich aus eigener Kraft. Das wäre der neue Turmbau zu Babel. Nein, Gott senkt sein neues Jerusalem herab und nicht von unten nach oben. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich lese jetzt weiter in Vers 6. Ja? Und weiter, ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. A und O, Anfang und Ende, das ist Gott und das ist Jesus Christus. Der Anfänger und Vollender des Glaubens und auch des Weltalls. Und dem Durstigen geben vom Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Umsonst heißt nicht, dass es jetzt wertlos wäre, sondern im Gegenteil, das kostbarste Wasser überhaupt. Das Lebenswasser für das ewige Leben. Und das kostet nichts, es geschieht aus Gnaden, aus reiner Liebe Gottes zu denen, die das annehmen. Wer überwindet, wird es erben. Das heißt auch, wer das Mahlzeichen sich nicht aufprägen lässt, wer Jesus die Treue hält inmitten der Verfolgung und Bedrängnis durch den Antichristen und seine Vorläufer in der Trübsalzeit, aber auch in der gesamten Geschichte, wer da überwunden hat, der wird es ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Man kann auch sagen, mein Kind sein. Nun kommt aber eine negative Aussage in Vers 8. Der feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also das sind die geschildert, die nicht drinnen sein werden im Reich Gottes, im Himmel. Und wer ist das? Die feigen Verleugner, die sich nicht zu Jesus Christus bekannt haben. Der Herr sagt, ja, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet, den werde ich dann auch verleugnen. Ein sehr hartes Wort, vielleicht auch für uns schockierend. Wir sollten also wirklich nicht die Menschen fürchten, die nur den Leib töten können, sondern lieber Gott in einer guten Weise fürchten, dass wir sagen, ohne Menschenfurcht wollen wir uns zu dir bekennen und deinen Sohn verkündigen. Du hast ja auch viele Traktate hier, wenn jemand welche braucht. Peter Stiegler ist ja sehr geübt im Traktat verteilen. Vielleicht kann er nachher auch noch was dazu sagen. Das ist eine Möglichkeit, sich zum Herrn zu bekennen. Auch wenn wir vielleicht Nachteile in Kauf nehmen müssen. Aber der Nachteil in der Ewigkeit, die ewige Verdammnis, ist dann viel größer. Also die feigen Verleugner werden nicht im Himmel sein, sondern in der Hölle. Und die Ungläubigen, die Jesus abgelehnt haben, und die Frevler, die gelästert haben, die gespottet haben, die Götzendienst getrieben haben, das kommt auch noch. Und Totschläger, übersetzt Luther, Mörder kann man auch sagen. Ja, die diese gräulichen Sünden begangen haben. Mord und Unzucht, jede Art von sexueller Unzucht ist hier gemeint. Ehebruch, Hurerei, sexuelle Perversionen und vieles andere. Es gibt von allem diesem aber Vergebung, ja, wenn Menschen umkehren. Nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, ich habe mal was Böses getan, ich kann nicht mehr in den Himmel kommen. Nein, dafür ist ja Jesus gestorben, dass wir unsere Schuld auf ihn laden können und dürfen. Keine billige Gnade, aber die Gnade, die den Sohn Gottes das Leben gekostet hat. Und Zauberer kommen natürlich auch nicht hinein. Okkultisten. Der Okkultismus nimmt ja heute überhand. Und der Satan versucht ja viele noch mit sich ins Verderben zu reißen. Diese Menschen werden keinen Platz im Himmel haben, die sich auf diese okkulten Dinge einlassen. 5. Mose 18 habe ich ja schon gelesen, was da alles darunter fällt. Auch Horoskope und ähnliches. Wahrsagerei, Zauberei. Zauberer und Götzendiener, die irgendwelchen heidnischen Religionen nachlaufen oder vielleicht sich nur selber vergotten oder irgendwelche Gegenstände statt Gott verehren. Und alle Lügner, Menschen, die, sage ich mal, ein gewohnheitsmäßiges Lügenleben führen, ja, und auch wenn wir einmal gelogen haben sollten, wir sollten es unter das Blut Jesu bringen und sollten die Dinge richtig stellen. Lüge ist vielleicht die Sünde, die am meisten passiert von den Genannten. Aber sollten wir auch nicht leicht nehmen. Deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, der zweite Tod nach dem irdischen Tod, dann der wirkliche Tod, aber in Form von Verdammnis. Und nun kommt das neue Jerusalem herunter von Gott. Und wie wird diese Stadt beschrieben? Das ist nun der nächste Abschnitt. Es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Und wie wird sie nun beschrieben? Sie hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Alles, was jetzt hier kommt, liebe Geschwister, ich würde sagen, wir müssen das in gewisser Weise symbolisch verstehen. Ja, es wird hier in Anknüpfung an irdische Edelsteine, an irdische Mauern und Ähnliches beschrieben, aber wir merken aus den symbolischen Zahlen, die jetzt kommen, immer die 12 oder die 12 mal 12, 144, dass es hier einfach die Zahl der Vollkommenheit ist, die diese Stadt kennzeichnet. Ja? Ich habe es vorher schon mal gesagt, damit ihr es auch entsprechend hört. Vielleicht ist auch sogar wörtlich so zu verstehen, aber ich denke, weil immer die 12 auftaucht, es ist einfach die Vollkommenheit dieser himmlischen Stadt. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klare Kristall. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der 12 Geschlechter der Kinder Israel. Hier ist die 12 der Stämme Israels wieder, die schon uns begegnet sind heute. Ja? Die sind hier gezeichnet, Ruben und Gad und Josef und Benjamin und so weiter. Von morgen 3 Tore, von Mitternacht 3 Tore, von Mittag 3 Tore, von Abend 3 Tore. Also 12 Tore, Stämme Israel. Das sind die Tore, der Eingang. Das Heil kommt von den Juden. Ja, auch das erinnert daran. Durch die Tore gelangt man hinein. Jesus war Jude. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Der alte Bund, die Tore, der neue Bund, die Grundsteine. Und Jesus Christus, der Eckstein, der gelegt ist, wird ja auch so genannt. Die Grundsteine nun, darauf die Namen der 12 Apostel, die Botschaft hinausgetragen haben in die ganze Welt. Der Grundstein der Gemeinde bis in die Ewigkeit hinein. Und zusammen ergibt das wiederum 24. Ja, man kann wieder an die 24 Ältesten denken, von denen wir gehört haben, die vor dem Thron Gottes auch auf ihren Thronen sitzen. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, dass er die Stadt messen sollte und ihre Tore und Mauer. Es wird also gemessen. Und die Stadt liegt viereckig. Und ihre Länge ist so groß wie die Breite, also ein Quadrat. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Feldweg. Das sind, ich habe mal es nachgelesen, 12.000 Feldweg, das sind 1.200 Stadien. Und das sind mit modernen Angaben ungefähr 2.200 Kilometer. Die Entfernung größer als die Entfernung von Berlin nach Moskau, wenn man jetzt die Zahlen mal wörtlich nehmen würde. Ja? Aber es soll eben die 12 hier auch wieder vorkommen. 12.000 Feldwegs. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Also auch die Höhe ist so zu sehen, ja. 2.200 Kilometer lang, breit und hoch. Also ein Würfel. Es wird auch immer als Würfel dargestellt auf den Grafiken, wenn ihr es mal gesehen habt, in Heilszeitalterkarten zum Beispiel. Aber die Vollkommenheit eben, nicht? 12.000. Auch hier wieder die 12, mit 12 Aposteln, 12 Stämmen Israels als Tor und Grundsteine. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Das sind 70 Meter Höhe nach modernen Maßen. Wir merken also auch hier eine symbolische Zahl, 144 ist 12 mal 12. Es gäbe wahrscheinlich nicht viel Sinn, wenn man die Mauer jetzt wörtlich nehmen würde, weil es nur 70 Meter sind. Und die Höhe aber 2.200 Kilometer beträgt. Ja, also ihr seht, es ist einfach auch eine vollkommene Mauer, wo nichts Unreines hinein kann. So deute ich es nun nach dieser symbolischen Zahlenangabe. Und nun aber die Herrlichkeit dieser Mauer. Ihre Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Golde, gleich dem reinen Glase. Also nicht nur Gold, wie man es heute kennt, das undurchsichtig ist, sondern ein Gold, das so rein ist wie Glas, unvorstellbar rein. Ja. Noch reiner als unser Glas, was wir hier kennen natürlich, aber mit menschlichen Begriffen, wie er es sehen durfte, durch Gottes Eingebung, hier Gold und Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelgestein. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalkedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Da werden diese Edelsteine genannt. Nicht, dass man jetzt denkt, ja, das ist ja sehr sinnenfreudig hier beschrieben, der ganze Schmuck der Frauen heute und so, ist ja alles recht und schön, ja. Aber es ist hier noch viel tiefer zu sehen, der Priesterschmuck, ja, hat ja auch solche Steine. Und es ist die priesterliche Reinheit, die hier auch dargestellt wird. Nicht? Also das Priestertum, Priester und Könige des höchsten Gottes. Das wird hier symbolisiert auch. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Die Tore waren Perlen. Wie klein ist denn eine Perle heute? Nicht? Aber diese Tore, praktisch eine Perle, ja, so herrlich. Und ein jegliches Tor war von einer einzigen Perle. Und die Gassen der Stadt waren lauteres Gold wie durchscheinendes Glas. Könnt ihr euch das vorstellen?
Das ist wie Sekt.
Ein Fachmann spricht. Ja, so durchscheinendes Glas wie Gold. Ja, so sieht es vielleicht aus, nicht? Wobei man sich jetzt die grüne Flasche wegdenken müsste, nicht?
Aus, ich meine ja Sekt ohne Flasche.
Ja, genau. Ich kenne mich da nicht so aus mit diesen Dingen, aber es könnte so aussehen, ja. Also, lauteres Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah, und jetzt kommt ein neuer Gedankenabschnitt hier. Jetzt wird natürlich jeder jüdische Hörer damals gefragt haben, ja, und wie steht es denn mit dem Tempel, das Allerheiligste? Wo ist hier der Tempel? Zumal in Hesekiel 40 folgende, ja, viel vom Tempel geredet ist. Aber ich möchte gleich sagen, ich denke, dass sich dieser Tempel aufs tausendjährige Reich bezieht in Hesekiel. Und jetzt ist aber die Rede von der ewigen Herrlichkeit nach dem tausendjährigen Reich. Und ich sah keinen Tempel darin. Überraschung, ja, für manchen jüdischen Hörer damals. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Gott selber ist jetzt der Tempel. Das heißt, die Gemeinschaft ist vollendet jetzt. In dieser vollkommenen Stadt die vollkommene Gottesgemeinschaft zwischen Gott und der Gemeinde. Kein Tempel mehr notwendig, wo geopfert wird. Denn Gott selber ist der Tempel und das Lamm, das das Opfer gebracht hat. Deshalb ist ja auch der Tempeldienst überflüssig geworden. Wir haben ja heute keine Opfertempel mehr oder Tempelopfer. Hebräer 9, er hat ein für alle Mal das Opfer gebracht, Jesus Christus. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Diese irdisch ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, weil die Sonne ist ja außerhalb der Erde, aber ihr wisst, was ich meine, ja, diese innerweltlichen Vorstellungen Sonne und Mond, auch überflüssig. Kein Tempel notwendig, keine Gestirne, wie wir sie kennen, denn Gott selber ist unmittelbar da und ist Licht. Gott ist Licht, 1. Johannes 1 und 2 wird es beschrieben, und Liebe, ja, das ist wunderbar. Und nun geht der Gedanke noch weiter hier, die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Also nicht nur Israel, auch die Geretteten aus allen Nationen werden jetzt herzukommen zu dieser Stadt. Die Tore, das sind die 12 Stämme Israels aufgezeichnet. Aber die Grundsteine sind ja schon die 12 Apostel. Und die Völker werden herzukommen. Jesus Christus hat nun den Zugang ermöglicht. Er ist zu allen dann gesandt oder sendet die Jünger zu allen Völkern. Missionsbefehl Matthäus 28. Die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Eine große Pilgerschar wird zu dieser Stadt pilgern. Es gibt also vielleicht, wenn man hier so verstehen möchte, außerhalb dieser Stadt dann auch die Völker, aber sie haben Zugang, ja, sie können kommen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen des Tages, denn da wird keine Nacht sein. Nicht nur Israel also, das neue Jerusalem, sondern die Völker kommen herzu. Jesaja 2 ist ja auch die Rede, dass Völker alle zum Zion pilgern werden, vielleicht schon im tausendjährigen Reich, aber dann hier auch in der ewigen Herrlichkeit wird es beschrieben. Und man wird die Pracht und die Herrlichkeit der Völker in sie bringen. Und es wird nicht hineingehen irgendein Unreines und nicht der da Gräuel tut und Lüge, sondern allein diejenigen, die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Also es wird aus dem ganzen heidnischen Umfeld und auch natürlich innerhalb des Judentums nichts Unreines hinein dürfen, sondern nur, wer durch das Blut des Lammes gereinigt ist und im Lebensbuch des Lammes Jesus Christus steht, die Kinder des Herrn. Und es wird auch nicht mehr dieser Unterschied zwischen Juden und Heiden sein, wenn man Epheser 2 ernst nimmt, ja, dieser Zaun ist abgebrochen, die Feindschaft ist beendet. Christen aus Juden und Heiden werden die eine Schar der Überwinder bilden in alle Ewigkeit. Und nun noch das Letzte, die letzten 5 Verse, die ich jetzt noch mit uns betrachten möchte. Offenbarung 22, Vers 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Auf beiden Seiten des Stromes, mitten auf der Gasse, ein Baum des Lebens. Der trägt 12-mal Früchte und bringt seine Früchte alle Monate. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts mehr unter dem Bann sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun kommt der Lebensstrom, der Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, viel reiner als jedes Wasser, was wir heute kennen, unendlich viel reiner. Und auch Kristall ist ja nur ein Vergleich, ja, aus menschlicher Anschauungswelt. Klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Es wird nicht, merkt ihr es, nicht allein vom Thron Gottes die Rede. Immer das Lamm dabei, Jesus Christus, untrennbar vom Vater als der Erlöser, der das alles erst ermöglicht hat durch seinen Tod am Kreuz. Und der Herr Jesus hat ja auch gesagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, auch da kommt das lebendige Wasser vor. Von den Gläubigen auch. Sie werden mit diesem Wasser in Verbindung sein. Und auf beiden Seiten des Stromes, mitten auf der Gasse, ein Baum des Lebens. Jetzt sind wir wieder beim Paradies, aber jetzt nun beim vollendeten Paradies angekommen, wenn man so sagen will. Erinnert euch, wer den Anfang der Bibel kennt, da stehen ja vor allem nun zwei wichtige Bäume in diesem Paradies. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ist kein Apfel, wie manche meinen, sondern der Baum der Erkenntnis. Dass der Mensch Erkenntnis möchte, das ist ja dann der Sündenfall, dass er wie Gott sein möchte. Er möchte an die Stelle Gottes treten. Und deshalb fällt er in die Sünde und Trennung von Gott. Aber, und deshalb wird ihm ja der Baum des Lebens verwehrt. Aber jetzt am Ende, nachdem die Gläubigen gereinigt sind durch das Blut des Lammes, jetzt dürfen sie vom Baum des Lebens essen. Die Frucht der Unsterblichkeit, des ewigen Lebens. Und der alles heilt, die Heilung der Völker bringt. Und der 12-mal Früchte trägt. Auch wieder Vollkommenheit, ja, vollkommene Früchte. 12-mal praktisch als Symbol der Vollkommenheit auch hier wieder. 12-mal Früchte bringt und seine Früchte alle Monate und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts mehr unter dem Bann sein. Das heißt, es wird keinen Fluch mehr geben, keine Schlange, die den Menschen verführt, keinen Tod, es wird kein Bann mehr sein. Das wird weggetan. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darinnen sein und seine Knechte werden ihm dienen. Freudiger Dienst, wie ich schon gesagt habe, priesterlicher Dienst am Thron Gottes. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir ganz am Anfang gehört haben, das Ziel unseres Glaubens. Und sie werden sehen sein Angesicht. Das wunderbare Antlitz Jesu, für uns gestorben, die Dornenkrone für uns getragen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Sie werden versiegelt sein mit dem Zeichen Gottes und sein Eigentum, seine Geliebten bis in alle Ewigkeit. Keiner wird sie aus seiner Hand mehr reißen können. Keine Versuchung, kein Satan, kein Antichrist. Das ist vorbei dann. Endlich erlöst, endlich an Gottes Thron, endlich ihn schauen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Aus der Bergpredigt kennen wir doch diese wunderbare Verheißung. Es wird keine Nacht mehr sein, sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne. Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und, vielleicht jetzt überraschend, sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht nur dienen, auch regieren. Gott dienen, aber auch regieren. Über wen wird hier nicht gesagt, aber einfach mit Gott regieren, mit ihm herrschen, eine wunderbare Stellung einnehmen, in der Vollendung mit den Siegeskronen. In diesem Sinne das Zeichen des Sieges der Überwindung. Ich möchte noch mit einigen Zitaten schließen. Ich bin jetzt fast am Ende. William MacDonald schreibt über die Frage, werden wir tatsächlich Gott den Vater sehen, nicht nur den Sohn. Er schreibt, Gott ist Geist und deshalb nicht sichtbar. Niemand kann ihn sehen und am Leben bleiben. Hiob vertraute darauf, dass er Gott sehen würde, Hiob 1927. Und der Heiland hat versprochen, dass die, die reinen Herzen sind, Gott schauen werden, Matthäus 5,8. Das kann natürlich bedeuten, dass wir den Vater sehen werden, wie er im Sohn geoffenbart worden ist, Johannes 14,9, wer den Vater sieht, sieht mich. Aber es ist durchaus möglich, dass wir in unserem Herrlichkeitsleib und mit einem viel größeren Fassungsvermögen tatsächlich Gott sehen werden. Wir sollten diese Möglichkeit nicht ausschließen. Und es werden die Heiligen, die Erlösten aus allen Epochen dort sein, aus dem Alten und Neuen Bund. Wir werden, schreibt MacDonald, mit Abraham, Isaak, Jakob und auch mit Josef, Mose, Elia und David zu Tisch sitzen. Dann werden viele unserer Fragen beantwortet werden, auch Fragen des Heils, der Entstehung des Universums, der Kirchengeschichte, es wird alles beantwortet werden. Unsere ganzen theologisch auch noch offenen Fragen, die wir haben. Heute Morgen haben wir eines davon betrachtet. Dann werden sie beantwortet werden und wir werden neue Einblicke in die Heilige Schrift gewinnen. Aber wie werden wir Menschen erkennen, die wir vorher nie gesehen haben? Kein Problem, genauso wie Petrus, Jakobus und Johannes Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung erkannt haben. Haben sie auch erkannt, ja? Das wird einfach dann selbstverständlich sein, dass wir auch David erkennen werden. Das ist dann kein Ding der Unmöglichkeit mehr in der Ewigkeit, auch wenn wir vorher nie gesehen haben, auch nicht auf Bildern. Und ich schließe mit einem Zitat von Spurgeon, wollte ich noch eins bringen, und von John Newton. Spurgeon hat einmal Folgendes gesagt: Die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken und die Hafenklänge der Engel werden uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. So dieser bekannte Prediger Charles Haddon Spurgeon. Und John Newton sprach von dem größten Wunder. Drei Wunder und eines davon ist das größte. Das ist nun mein abschließendes Zitat. Er schrieb: Wenn ich in den Himmel komme, werde ich drei Wunder sehen. Das erste Wunder wird sein, viele Menschen zu sehen, die ich dort nicht erwartet habe. Das zweite Wunder wird sein, dass ich viele Menschen dort nicht sehen werde, von denen ich dachte, dass sie dort sein werden. Und das dritte und größte Wunder wird sein, dass ich selbst dort sein werde. Allein aus Gnaden, erlöst durch das Blut des Lammes. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns erkauft hast mit deinem teuren Blut am Kreuz auf Golgatha. Und wir danken dir, dass das größte Wunder ist, wenn wir einmal bei dir sein werden, am Thron des Vaters und des Lammes. Herr, schenk, dass keiner hier im Saal das verliert, dieses Heil, sondern dass es jeder annehmen kann im Glauben. Und trage du uns alle hindurch bis an unser Ende, dass wir dir treu bleiben, auch in antichristlicher Bedrängnis. Herr, segne uns jetzt noch auch in diesem Abend. Geh du mit uns, lass uns das Gehörte bewahren und in deinem Wort lernen, dass wir dir immer ähnlicher werden und dir dienen dürfen, bis zum Sieg in der ewigen himmlischen Herrlichkeit. Amen.